Kürzlich bin ich 17. Psalm geführt worden. Und wenn man gesehen hat, hat David geschrieben. Was er in diesem Psalm schildert, ist für mich ein Bild für unser geistliches Leben in der Welt. In dieser Welt hier. Und er betet in diesem Psalm, er betet diesen Psalm mit seinen Anfechtungen, die er durchmacht. Manchmal nicht so offensichtliche Anfechtungen und Anschuldigungen, wie wir gerade gesehen haben hier im Schulbetrieb. Aber die Anfechtungen, die er erlebt, finden in einer Zeit statt, wo er schon zum König gesalbt ist. Das ist vom 1. Samuel 16 an der Fall. Aber noch nicht offiziell als König eingesetzt ist. Es ist sicher schwierig, so eine Spannung manchmal auszuhalten. Eben auch gerade im alltäglichen Leben, wenn so Anschuldigungen kommen, das braucht schaurig viel Kraft. So Anklagen. Und das wissen wir aus dem eigenen Leben aus nur genug, denke ich. Er schreit um Hilfe. Er schreit zu Gott, er sehnt sich nach Rettung. Und geht uns durch das, so wie der David das eben immer wieder macht, tiefen Einblick auch in das, was geistlich in seinem Leben passiert. Der David zeigt uns in seinen Worten aber auch, dass er sich darüber im Klaren ist, wer er geistlich gesehen in seiner Beziehung zu Gott ist. Er lässt zu, dass der Herr ihn durch und durch kennt, wie er es an einem Ort auch sagt. Und es ist fast ein bisschen eine Eigenart von David. Das ist nicht das einzige Mal, wo er sagt, er durchschaut mich total. Aber ich merke, der David fühlt sich geborgen, auch gerade in dem Durchschautsein von Gott. Und ich kann euch sagen, mir geht es nicht anders. Von Gott können durchschaut sein, und zwar eben auf eine gute Art, durch und durch kennt sein von ihm. Das gibt mir Frieden. Das gibt mir Geborgenheit. Und er sagt dann eben im 3. und 4. Vers von dem 17. Psalm, du durchschaust alles, was in mir vorgeht. Du durchforschst mich auch in der Nacht. Du prüfst mich, aber du findest nichts, was du tadeln müsstest. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht einmal zu bösen Worten hinreißen zu lassen. Das ist ja schon fast ein bisschen besser, wenn ich würde sagen. Dein Wort war mein einziger Maßstab, auch dann, wenn andere nicht danach lebten. Also er lässt sich auch nicht beeinflussen von seiner Umgebung. Von gewalttätigen Menschen hielt ich mich fern. Der David zeigt für mich da klar auf, wie stark er sich mit dem Wesen von Gott, mit dem Charakter von Gott identifiziert. Wenn er sich nach dem Herz von Gott ausrichtet. Wie fest er sich eigentlich nichts anderes wünscht, als sich von ihm und eben auch gerade durch sein Wort ganz und gar zu prägen. Er vertraut Gott die Almen und offenbart uns in seinen Worten, die er an Gott richtet, auch seine tiefste, seine grösste Sehnsucht. In diesen abschließenden Worten, die bei mir sehr stark hängen geblieben sind, sehen wir eigentlich einen klaren Kontrast zu dem, was eben sonst im Psalm so abgeht, mit ein paar wenigen Ausnahmen, Highlights auf Neudeutsch. Wenn er da vorgängig zum Herr gebetet hat. Aber er sagt im letzten Vers etwas, was mich wirklich beschäftigt hat. Ich aber lebe nach deinem Willen. Darum werde ich dich schauen dürfen. Wenn ich erwache, will ich mich satt sehen an dir. Und das ist jetzt nicht das Erwachen gemeint nach einem guten Schlaf, wenn wir noch hoffentlich die Nacht gehabt haben, sondern das Erwachen hier meint, in die wirkliche Gegenwart von Gott kommen. Das Erwachen meint, oder gibt es so einen indirekten Hinweis, dass das, was wir im Moment leben, vielleicht eher auch fast so ein bisschen, fast manchmal wie ein Traum ist. Gewisse Sachen sind uns nie ganz klar in diesem Leben, vielleicht manchmal sehen wir gewisse Sachen ein bisschen verschwommen. Manchmal kommt irgendetwas, ist in irgendetwas einfach nicht ganz so klar, so gehör. Und einmal habe ich auch so Träume, wo es einfach so ein bisschen, ist gut, dann nachher ein kräftiges zum Morgen kannst du zu dir nehmen. Und ich denke, es geht auf das Leben raus, wo wir werden haben, wenn eben das Leben wirklich anfängt. Nach dem da, in dem, auf dieser Seite von der Ewigkeit, kann man sagen. Also das Erwachen, ein viel volleres Bewusstsein dürfen haben von dem, was das Leben meint. Wenn wir das so den David lesen, hören, wenn ich erwache, will ich mich satt sehen an dir. Ich mache es einmal so, wenn ich auf Reisen bin. Früher habe ich noch so ein Foto mitgenommen. Heute habe ich ein Handy dabei. Und wenn ich so zweimal im Jahr weggehe von der Frau, da lenkt und so liken. Aber ich sage, ich dann blätter ich einmal so durch meine Handysbildchen durch. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwo ein Bild finde von der Frau. Und dann muss ich mich einmal ein bisschen satt schauen an ihr, weil sie mir halt schon nach 3 Tagen sicher anfangen zu fehlen. Aber denken wir einmal daran, was ist deine grösste Sehnsucht? Was ist deine tiefste Sehnsucht? Nach was hungerst du in deinem Herz? Was bewegt mich mehr als alles andere in diesem Leben? Was ist das im Moment? Was schreist dich wirklich? Ich merke im Rückblick auf mein eigenes Leben, dass sich das mit der Zeit verändern kann. Es war für mich klar als junger Mann und Christ, dass ich ganz klar im Herrn gefallen will, so wie ich lebe. Je nach Alter hat man dann unterschiedliche Sehnsucht. Und die einen sind stärker im Vordergrund gestanden, damals als heute. Also eine klare Priorität, eine klare Sehnsucht war einfach auf einmal für mich gewesen, hey Mann, endlich die Frau zu finden, die mit mir Ross stillt und meine spinnigen Ideen mitträgt. Und ich kann euch sagen, es gibt, glaube ich, keine bessere, die das aushalten würde, als die ich habe. Oder also ganz einfache Sachen, wie mal quer durch die USA reisen, ich habe es fast geschafft, knapp. Oder dann habe ich auch wirklich eine spinnige Idee gehabt, wo wir dort 1999 auf Ecuador ausgereist sind, habe ich gesagt, also fast Kennedy-mässig, bevor die Dekade endet, wenn wir auf dem Mond sind, habe ich gesagt, bevor das Jahr 1000 endet, wollte ich meine Füße im Pazifik tauchen. Am 27. Dezember von 7 Jahren sind wir dann wirklich am Pazifik runtergefahren und am 30. sind wir krebsrot von der Sonne und mit Durchfall ins Hochland zurückgereist. Und einen Tag später haben sie Typhus diagnostiziert bei meiner Frau. Oder einen Einsatz im Dschungel machen. Haben wir gemacht. Letztens in einer Sendung geschaut, am Abend aus der Provinz Morona Santiago in Ecuador. Da gemerkt, hey Mann, genau auf dem Fluss bin ich auch schon in einem Bötchen gehockt. Oder da zu reinig weiterführen, was Gott bereits aufgebaut hat in all der Zeit und auch gerade in den letzten 10, 15 Jahren. Und als Gemeinde gesellschaftsrelevant zu sein. Also Bedeutung haben in der Gesellschaft durch die Arbeit, die wir machen, durch die Art, wie wir uns reinbringen, einen wichtigen Anteil sein an dieser Gesellschaft. So dass wirklich, wie es mein Anliegen ist, Menschen dürfen geheilt werden auf allen Ebenen von ihren Beziehungen. Und da suchen wir immer wieder neu nach dem Weg mit dem Herrn zusammen. Und er wird uns dort herführen, immer wieder neu. Oder dürfen Sie Nicaragua mitwirken, dass die Häusermänner in weiteren in Kernstädten in der Umgebung, Radius 100, 200 Kilometer, ihre Arbeiter anfangen durch ein Projekt, das wir jetzt gerade starten, dann als ein erstes Vorprojekt, und dass die Arbeit auf ausgedehnt werden. Da dürfen wir dran sein, mit meinem Kollegen zusammen, mit Gottes Hilfe. Was heute aber für mich immer wichtiger wird als all das andere, als all das, was ich aufgezählt habe, ist zum Herrn dürfen zu sagen, mach mich zum Mann nach deinem Herz. Oder eben auch sagen, mach mich zu einer Frau nach deinem Herz. Je älter ich werde, merke ich, das ist eigentlich alles, was wirklich darauf ankommt. Alles andere ergibt sich. Aber mach du mich zu einem Mensch nach deinem Herz. Mach du mich zu einem Menschen nach deinem Charakter, nach deinem Wesen. Das ist alles, was wichtig ist in diesem Leben. Alles andere ergibt sich. Schauen wir da mal ein bisschen den David noch an, wo der noch nicht König war. Aber eben schon zum Königsalben war, ist er ein paar Jahre lang in eine Situation gekommen, die ihn wirklich hat lassen, nach Gerechtigkeit Hunger haben. Der König Saul war eifersüchtig, weil wenn der David manchmal in die Schlacht gezogen ist, haben sie gesagt, der Saul hat 100 umgekleidet, aber der David 10'000. Und das haben die Frauen gesungen. Weißt du, was für ein Schmach? Wenn du da noch gerade ein bisschen macho bist, dann erfährt es dir erst recht ein. Und der Saul war so eifersüchtig, er wollte verhindern, dass der David König wird überhaupt. Er wollte ihn umbringen und hat nichts ausgelassen, sondern im ganzen Land zu suchen und den Plan zu erfüllen. Und so ist der David, wenn wir es ein bisschen angetönt gehört haben im Anspiel oder von Philipp, so ist der David wirklich zu einem unschuldig Verfolgten geworden. Und ist wirklich ständig auf der Flucht gewesen. Jede Höhle war nicht tief genug. Immer wieder sind die Typen irgendwo vor dran gestanden. Die von Saul, die ihn verfolgt haben. Und zu seinem Hunger nach Gerechtigkeit ist dann so oft auch der Hunger nach Nahrung gekommen. Wie kannst du dich ernähren, wenn du irgendwo auf der Flucht bist und in kein Dorf hier kannst und niemandem kannst trauen? Von diesem Hintergrund können wir auch verstehen, was der David in diesem Psalm betet, wenn er unter anderem sagt, bewahre mich wie deinen Augapfel. Das ist das Erste, was wir schützen, wenn irgendetwas passiert. Beschütze mich wie ein Vogel seine Jungen beschützt vor den gottlosen Menschen, die mich hart bedrängen, vor meinen Todfinden, die mich umzingeln. Der David hat gehungert nach dem Schutz von Gott und nach seiner Hilfe. Seine grosse Sehnsucht nach Gott und seiner Gerechtigkeit endet dann eben schliesslich in dem Schlusssatz, den wir schon mal angeschaut haben, der für mich in der Predigt geworden ist, ich aber lebe nach deinem Willen. Darum werde ich dich schauen dürfen. Wenn ich erwache, will ich mich satt sehen an dir. Ein Ausleger schreibt, dass unter anderem der Psalm auch ein Bild ist für die Beziehung, so wie sie Jesus später mit dem Vater hatte. Manchmal war es mehr, als ich den Psalm gelesen habe, als wenn Jesus die Worte würde aussprechen. Weiter ist der Psalm für mich, so ist mir passiert, so als ich das, was meine Notizen gemacht habe, zu einem Bild geworden, auf das, was Jesus später erlebt. Der gefallenige, der hochmütige Fürst, ich klammere Satan, trachtet nach dem wahren König, nach Christus, trachtet nach dem wahren König seinem Leben. Auch der versucht zu verhindern, dass er seinen Auftrag erfüllen kann. All die Situationen, wo sie Jesus beinahe ins Tod prügelt, gesteinigt oder über einen Fels gestossen haben, die kommen mir hier in den Sinn. Und was der David da beschreibt von seiner Situation her, ist auch ein Bild für unsere eigene Situation als Gotteskind. Wir Christen sind Gesalbte. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und haben dadurch auch den höchsten königlichen Status bekommen, den jeder Mensch im Universum bekommen kann. Und das steht so ganz deutlich im 1. Petrusbrief, ich habe euch das einfach in der Klammer, in der Predigtnotizen zu stellen. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Und das, was mich umhält, daran immer wieder neu ist, dass das von Anfang an die Absicht von Gott war. Von Anfang an hat Gott uns geplant, als seine königlichen Kinder, als seine königlichen Geschöpfe, wie es dann heisst im Epheser 1, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben. Und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, also ganz am Anfang, bevor überhaupt so ein Stäubchen in dem Weltall war,
dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm.
Es gibt vielleicht Momente, wo wir uns ein bisschen unbedeutend vorkommen auf der Welt oder eher in einer Menge Leute, irgendwo, wo man es vielleicht, ja, ein bisschen unwichtig, vielleicht sogar auch. Aber wenn so Zeug kommt, dann sinnen wir uns doch einfach mal an da. Sinnen wir uns mal an den VIP-Status, an den ganz wichtigen Personenstatus, den wir haben, in Jesus. Und erinnern wir uns daran, dass Gott genau das hat wollen, und zwar von allem Anfang weg. Aber so wie beim David, damals in seiner Zeit, als er hier in den Höhlen herumgeschlichen ist, in der Wüste in Israel, ist es noch nicht ganz offiziell. Es ist dieser Welt gegenüber noch nicht endgültig offenbart, wer wir wirklich im Herr Jesus dürfen sein. So wie es denn der Johannes in seinem ersten Brief schreibt, und er sagt, meine Lieben, wir sind also schon jetzt Kinder Gottes. Aber was das bedeutet, ist noch gar nicht in vollem Umfang sichtbar. Wir wissen, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist.
Ich bin nicht so ein guter Smalltalker und so irgendwo so Sachen, wenn sie so Repräsentationen sind, die ich machen sollte, oder so irgendeiner Konferenz, oder dann fühle ich mich meistens so, ja, ich bin jetzt einfach da und schaue mal, was ich mitnehmen kann. Aber wenn man so Zeug manchmal passiert, dann erinnere ich mich auch da. Irgendwo ist es noch nicht offenbar, was ich auf sie nehme. Aber was da steht, ist mehr, weder als man darf sehen. Und das von jedem von uns. Dieser Vers und andere Stellen zeigen klar, was wir dürfen sein. Aber eben von der Art her, wie die Menschen in diesen Maßstäben dieser Welt entsprechend normalerweise denken, kann das niemand wirklich richtig verstehen. Es versteht niemand richtig, was mit dem gemeint ist. Gerade von den Menschen um uns herum. Sie merken zwar, dass wir anders sind, wenn wir uns eben gerade nicht mehr mit den gleichen Maßstäben orientieren, die für sie wichtig sind. Aber der Rest bleibt ihnen irgendwo ein Rätsel. Irgendwo bleibt ein Fragezeichen. Bis sie selber den Schritt machen dürfen, die Realität, die Wirklichkeit, die wir drin dürfen leben mit Jesus. Dann wird es nicht klar. Und dazu kommt, dass der Herr das, was wir in ihm sind, auch noch nicht öffentlich sichtbar gemacht hat. Aber er wird es machen. Kolosser 3. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Ich denke, das eine, was David gestresst hat in der Zeit, war, dass der Saul ständig hinter ihm nachher war. Dass der so gefaucht hat und mit der Nase geschnaufelt hat und du Feuer fast aus dem Mund gekommen ist. Der ums Verrotten wollen umbringen. Und das andere ist wirklich auch da. Er hat gemerkt, wer er darf sein, durch das Gesalbt sein von Gott. Und die anderen bekommen es noch nicht richtig mit. Und so denkt es mir manchmal, als Christ ist fast so ein wie beim Aschenputtel. Oder einer von meinen Lieblingsfilmen ist der mit diesen drei Nüssen für Aschenbrödel. Erstens mal ist die Melodie genial, zweitens gefällt mir das Mädchen gut. Und wenn ihr dort die dumme Tante seht, die Stiefmutter, oder? Wenn die da auf den Ball gehen und sich da weiss was fühlen, ist sie da irgendwo den Boden am Fegen, der Koch und der Dreck und alles. Und vielleicht kommen wir uns manchmal vor dieser Welt so ein bisschen vor. Wir sind so ein bisschen Aschenputtel, während die anderen glorios an einer Fete in einem Schloss tanzen, oder? Aber von dem wollte ich lernen. Der Film, der kann wirklich eben auch, das Geschichtli vom Aschenputtel ist gar nicht so schlecht im Vergleich zu dem, was wir als Christen hier dürfen leben. Aber mit dem dürfen wir lernen leben. Was wir in diesen spannungsvollen Situationen eben manchmal nicht vergessen dürfen, ist, dass viele von den Konflikten, von Anschuldigungen, von Anklagen, von Kässigkeiten, die wir erleben, einfach wirklich aus einer geistlichen Dimension ihren Ursprung haben. Und was dort Menschen herauslösen, ist einfach nur das Resultat. Sie werden dann einfach Lautsprecher von dieser geistlichen Dimension. Manchmal werden wir herangedrängt von Menschen, die von der unsichtbaren Welt her einfach beeinflusst sind. Manchmal kommen ganz dämliche Gesetze auf, wo wir als Häuser mehr Subventionen verlieren können. Weil wir einfach nationale Behörden Auflagen machen, wie wir arbeiten müssen in diesem Land. Weil wir eben als Häuser mehr zwar ein Sozialwerk, aber eben auch ein Killer sind. Und damit mit den Killern, den kriegen sie nicht immer ganz auf die Reihe. Wir sehen da, wenn David aber auch, dass wir uns als Chorfamilie in dieser Welt in ähnlichen Wechselbädern von Leid, von grossen Herausforderungen und dann auch immer wieder Gott sei Dank ruhigere Zeiten bewegen, so wie er das auch erlebt hat. Darum die Frage, was geht bei euch gerade ab? Was ist bei euch gerade dran? In was für Bedrängnissen, in was für Stress seid ihr gerade drin? Von woher kommt er? Mit was kämpfen wir in unseren Gedanken? Wenn wir uns so umschauen, dann sehen wir, dass es auch anderen Menschen um uns herum, im Quartier, wo wir wohnen, im Dorf, wo wir wohnen, auf der Arbeit, wo wir sind, manchmal ganz ähnlich geht. Und das denkt mir wiederum eben in all dem eine Chance, um aufeinander zuzugehen, um einander zu begegnen, weil wir mit den gleichen Lebensherausforderungen wie sie konfrontiert sind. Das sind Anknüpfpunkte, um mit ihnen zu teilen, was uns trotz allem, was abgeht in unserem Leben und nicht immer gerade zu lösen ist, wirkliche und bleibende Hoffnung gibt. Weil alles, was wir hier durchleben, zeitlich begrenzt ist. Der David kommt langsam am Schluss. In allem, was er erlebt, verliert nie aus den Augen, was er als Glaubender wirklich darf sein und was eben letztlich zählt. Ich aber lebe nach deinem Willen. Darum werde ich dich schauen dürfen. Wenn ich erwache, also wenn ich das wirkliche Leben hineinkomme, wo Leben noch meint, will ich mich satt sehen an dir. Seine tiefste Sehnsucht, dem David seine tiefste Sehnsucht, ist auch meine Sehnsucht. Und die bleibt nicht ohne Antwort. Wenn du den nach Gottes Gerechtigkeit und nach seiner Nähe sehnst, wirst du nicht enttäuscht werden, sondern darfst wirklich einmal Gott sehen. Jesus selber ist der Schlüssel für das, dass unsere Himmelssehnsucht kein unerfüllter Wunschtraum bleibt. Jesus sagt, Matthäus 5, im 6. und im 8. Vers, glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. So ist es auch im David gegangen, so Gott so weiss manchmal. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Gott sei es gedankt, durch seine Gnade dürfen wir ein reines Herz haben, jeden Tag neu. Egal, was wir uns bewegt haben. Was mir auch auffällt, in der von dieser grössten Sehnsucht her, die Menschen haben können. Etwa am Abend rolle ich noch so durchs Instagram. Und ich habe dort vor allem Fotografen abonniert. Naturfotografen, Fotokonten. Und dann lese ich so die Kommentare von diesen Menschen zu diesen Bildern. Und wir sind hier einfach begeistert sind von dem, was die Naturfotografen so herstellen, obwohl ja jeder weiß, dass man da zuerst mal schön durch ein Programm lernt, dass es aber so aussieht, wie wir wollen, dass es so aussieht. Oder dann lese ich die Ankündigungen von diesen Fotografen, die sie noch überall herstellen wollen. Und ich kann es verstehen, wenn sie schreiben, jetzt will ich dort und dort her. Das ist in uns Menschen drin. Ich glaube, das hat auch Gott in uns Menschen gelegt. Und vielleicht liegt es auch bei mir langsam am Alter, wenn ich mit diesen abschließenden Worten von David wirklich mich besser identifizieren kann. Weil ich weiss, das Beste, was ich je werde sehen, das Beste, was ich je werde erleben, das kommt erst noch. Oder wie es der Ray Alcorn im Buch «Der Himmel» auf der Seite 131 sagt, wir meinen, dass wir 1000 verschiedene Sachen brauchen. Also auch Fototrips an irgendeinem entlegenen Ort von dieser Welt. Aber in Wirklichkeit sehnt sich unser Herz nach Gott. Seine Gegenwart schenkt uns Befriedigung. Ist er nicht da, empfinden wir Durst und Sehnsucht. Wie war das in unserem Leben, wo Gott noch nie in unserem Leben war? Oder wie ist das in deinem Leben, wenn Gott noch nie in deinem Leben ist? Wo empfindest du Durst und Sehnsucht? Die Sehnsucht, die stellt erst Gott. Das heisst, die anderen Worte, dort, wo sich Menschen aufmachen, an einen paradiesischen Platz zu reisen, dort suchen sie unversehrte Landschaft, heile Welt, aber in Wirklichkeit suchen sie Gott. Der Mensch, der sich aufmacht in ein Paradies und sich erträumt, sucht Gott. Der Mensch, der unvergessliche Sonnenuntergänge sucht, der sucht Gott. Zum Abschluss noch so viel. Ich merke, dass es mittlerweile mir wirklich so geht, wie mit dem David, meine grösste Sehnsucht heute, ist die nach dem Himmel. Am letzten Freitag zu Abend studiert habe, soll ich hier zusammen an die Milchstrasse auf dem Pfaffenberg um 4 Uhr am Morgen Richtung Süden. Ich habe es vergessen. Ich habe gesagt, komm, vergiss es. Bezahlt, ich gehe schlafen. Und als ich am Morgen auf bin, habe ich gemerkt, hey, ist gut, es ist gelaufen. Der Himmel war nämlich die ganze Nacht bedeckt. Meine grösste Sehnsucht ist wirklich Gott. Meine Sehnsucht ist, dass er mich nachher zu einem Mann nach seinem Herz macht. Dass wenn wir irgendwo einen Einfluss haben in der Welt, dass sie nach der Art, wie er es macht, nach seinem Herz. Durch seine Kraft, die in uns ist. Die Sehnsucht nach dem Himmel, das ist in mir die Sehnsucht nach dem Leben auf der neuen Erde. Darum, durch was uns immer mehr gerade geht, egal wie gross die Herausforderungen sind, egal wie fest das ist, fast verreist von dem Konflikt, wo wir immer wieder neu drin stehen. Oder auch, egal wie es fast verreist von dem Leid, das wir sehen, in Familien oder auf der Welt grundsätzlich, sagen wir immer wieder neu zu Jesus, ich aber lebe nach deinem Willen und das aus seiner Gnade. Darum werde ich dich dürfen sehen. Wenn ich erwache, will ich mich satt schauen an dir. Wir gehen jetzt in einen zweiten Lobpreismoment. Und ich möchte dich einladen. Ich möchte uns einladen. Hey, machen wir die Augen auf. Machen wir unsere Herzen auf. Schauen wir uns wirklich satt an Jesus. Gehen wir zu Jesus. Und wenn auf irgendeine Art wir einfach merken, Mann, meine allergrösste Sehnsucht ist noch nicht gestillt. Und zwar eben gerade durch da. Ich habe ja Jesus gar noch nie in meinem Leben. Dann ist da ein Ort. Du darfst auf jemanden zukommen und sagen, ja, das warte ich. Es gibt das Lied, das wir jetzt singen, Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Und ich möchte dich einladen, Herr Jesus, jetzt, dass du unser Herz auftust. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns kommst, dort in diesen Herausforderungen, wo wir vielleicht gerade stehen, dort, wo uns einfach das Herz zerrissen wird durch irgendetwas, das wir erleben. Ich möchte dich aber auch bitten, Herr Jesus, dass du jetzt zu uns kommst. Vielleicht das erste Mal in unserem Leben und einfach den Wahnsinnsdurst löschst in uns. Der Wahnsinnsdurst in unserem Leben kann dann nur gelöscht werden, wenn wir zu Jesus sagen, Herr Jesus, komm du in mein Leben und ich gebe dir jetzt mein Leben. Und Jesus ist ja das Kreuz, wo wir darauf zukommen, in die Passionswoche hinein, um das ein für alle Mal zu beseitigen, genau das, was wir verbockt haben, auch das, was uns Durst macht im Herz. Jesus ist gekommen, genau für dich, in diese Zeit hin. Und wenn du merkst, Jesus ist wirklich noch nicht der, der mich Durst löscht, ich bin noch nicht sicher, dass ich mal Gott wird sehen, wenn ich erwache, wenn ich eben hinten dran bin, in dem Leben, das wirklich Leben heisst, dann ist es Zeit, es ist eine Gelegenheit, jetzt wirklich auch herzukommen, das Kreuz. Sag ich, Jesus, jetzt will ich das Fest machen mit dir. Danke, Herr, dass du jetzt unsere Band leitest und uns leitest. Danke, dass du jetzt uns begegnest.